Ja, schönen guten Morgen. Grüße alle. War ein bisschen knapp geraten. Wir sind einmal falsch abgewogen. Aber es war nicht so weit weg. Ja, was haben Menschen des Advents gemeinsam? Ich lese mal von zweien davon. Lukas 1, 39 bis 45. Maria besucht Elisabeth. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Soweit der Text. Wieder einmal haben wir Advent. Wir beschäftigen uns mit entsprechenden Texten, biblischen Berichten. Im Neuen Testament gibt es da eine ganze Reihe von Menschen, die auf den verheißenen Erlöser warten und Retter. Und so möchte ich sie als Menschen des Advents bezeichnen. Sie alle erlebten die Ankunft des verheißenen Erlösers. Ich denke an Menschen wie Zacharias, Elisabeth, Maria oder den greisen Simeon oder auch die Hanna, die Prophetin. Bei all diesen Berichten ist mir aufgefallen im Neuen Testament, dass diese Menschen aus dem Advent etwas gemeinsam hatten oder sogar einiges. Das Erste, was ich nennen möchte, ist, sie wurden alle von Gott überrascht. Das kann Menschen des Glaubens auch heute noch passieren. Wir können es erfahren. Unser Gott ist für Überraschungen immer wieder gut. Vielleicht ein mutmachendes Wort, eine Gebetserhörung, eine Heilung, eine Hilfe, den richtigen Weg zu finden. In neutestamentlicher Zeit hatten Elisabeth und Zacharias lange auf ein Kind gewartet. Aber alles schien so vergeblich zu sein. In der damaligen Gesellschaft war das aber nicht nur ein Problem der Familie. Nein, es führte auch dazu, dass Elisabeth bei ihren Nachbarn als Kinderlose nicht so gut angesehen war. Irgendwie galt es als Makel. Und Elisabeth hat sicher darunter gelitten. Aber Gott war ihr gnädig. Als menschlich gesehen keine Hoffnung mehr zu sein schien, da hat er eingegriffen. Oft handelt er ja erst, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn alles so aussichtslos erscheint. So war es auch hier. Und als dann die Zeit Gottes kam, der Zeitpunkt, den er vorgesehen hatte, dann bekam dieses Ehepaar ihr ersehntes Kind. Ja, mehr noch. Er schenkte ihnen nicht nur irgendein Kind, sondern den Wegbereiter des Erlösers, des verheißenen Christus. Und so stehen ihre Namen in der Heilsgeschichte. Gott hat mit jedem von uns auch einen Plan. Und seine Pläne sind gut. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Aber es steht auch in der Bibel, wir können es nachlesen, immer wieder bei den Menschen des Glaubens. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir auf sein Leiten eingehen. denn nur so kann er uns in die Wege leiten und führen oder in unsere Berufung, in unsere Aufgabe, was immer. Viele Leute suchen nach dem Sinn des Lebens, fragen sich, wozu bin ich eigentlich da? Gott kann es ihnen sagen. Manchmal machen wir auch Umwege in unserem Leben, weil wir so unsere eigenen Pläne im Auge haben. Aus Gottes Sicht treten wir dann auf der Stelle. Und davor möchte er uns gerne bewahren. Alle wurden überrascht. Das Erste. Das Zweite, es waren hörbereite Menschen. Denn sie ließen sich von Gott ansprechen. Auch wenn es sehr überraschend kam und sie darüber staunten, wie Gott handelt. So ging es Maria, der Mutter Jesu, als ihr der Engel Gabriel erschien in Nazareth und dieser Jungfrau eine Geburt ankündigte, die Geburt eines Sohnes. Und es ging nicht um irgendeinen Sohn, sondern um den Heiland der Welt. Maria war überrascht. Sie musste nachfragen. Sie wusste nicht, wie das sein könnte. Aber im Anschluss zeigte ihre ganze Haltung, zeigte das, was sie sagte, dass sie diesem Gott wirklich vertraute. Und das ist wichtig. Manchmal erscheinen Ankündigungen Gottes den Beteiligten so unvorstellbar unwahrscheinlich, dass sie es zuerst nicht glauben können. Zacharias gehörte zu ihnen, der Vater Johannes des Täufers. Auch er, obwohl ihm ein Engel erschien vor dem Altar, konnte es nicht fassen. Und dann wurde er stumm und hatte Zeit zum Überlegen. Wir wissen, wie lange. Eine ganz schön lange Zeit. Manchmal wünschen wir uns ja ein bisschen Ruhe, so ein bisschen zu sich kommen. Das hatte er nun. Aber Gott hält auch sein Wort. Und wir können nie groß genug von ihm denken. Er ist nicht nur so ein kleiner Taschengott. Er ist wirklich allmächtig. Und er übertrifft immer wieder alles, was wir uns je vorgestellt haben. Manchmal dauert's. Und doch, er wird nie zu spät kommen. Wie steht es eigentlich mit deiner, mit meiner Erwartung Gott gegenüber? Vertrauen wir ihm, auch wenn wir warten müssen, auch wenn es länger dauert? Denk mal, Abraham, wie lange hat er auf seinen Sohn gewartet, als er verheißen wurde? Ich glaube, so um die 20 Jahre. Wir müssten mal genau nachschauen. Aber eine ganze lange Zeit. Machen wir aus allem Mangel ein Gebet? Bleiben wir hörbereit auf diese Impulse Gottes? Oder sind wir vom Warten schon müde geworden? Adventsmenschen können uns da etwas zeigen, etwas lehren. Sie haben sich mit Gottes Verheißungen wachgehalten, aufgebaut ihren Glauben, daran festgehalten, geradezu festgeklammert. Machen wir es doch ebenso. Dann sind wir Menschen, die wirklich bereit sind, wenn der Herr kommt, die auf ihren Herrn warten. Er wird ganz plötzlich wiederkommen. Aber mir ist noch mehr aufgefallen. Hier steht, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt, berührt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt erst zu Pfingsten, ja. Aber immer wieder wurden Menschen, Männer und Frauen, auch im Alten Testament, von Gott berührt. Der Geist Gottes kam über sie und auf sie. In manchen Bibeln steht auch an dieser Stelle, kam auf ihn oder auf sie. Aber sie wurden berührt. Und das hat ihr Leben verändert. Ich glaube, auch wir kennen so Momente, wo man so eine Gänsehaut kriegt. So ähnlich ist das. Manchmal ist es auch wie so ein Kraftstrom von Wärme, von Liebe, von Freude. Und Elisabeth, diese schlichte Frau eines Priesters, beginnt auf einmal prophetisch zu reden. Sie sagt Dinge, die sie aus sich selbst heraus gar nicht wissen konnte. Und sie sagt das mit einer großen Gewissheit. Sie bestätigt dabei Maria, was ihr der Engel bei der Ankündigung der Geburt Jesu bereits gesagt hatte. Der Geist Gottes weiß, was Gott auf dem Herzen bewegt, und er lässt uns, seinen Kindern, daran Anteil haben. Zwei Bibelstellen mögen das deutlich machen. Eine aus dem Alten Testament, Amos 3, Vers 7. Denn der Herr, Herr, heißt es da, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt. Er lässt es sagen, er lässt es bekannt machen. Manchmal Jahrhunderte vorher. Und es tritt ein. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat Gott es geoffenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Durch den Geist also erkennt Elisabeth die Zusammenhänge, die göttliche Führung bei Maria. Und so will der Geist Gottes auch in unseren Herzen ein Feuer entfachen. Ein Feuer, das vorher einfach nicht da war. Wir brauchen immer wieder dieses Berührtwerden des Geistes Gottes. Und er bringt uns Gott dabei so nahe, dass unser ganzes Glaubensleben und die Nachfolge eine ganz neue Qualität und Kraft bekommen. Er stößt uns innerlich an, endlich diesen Brief zu schreiben, den man schon so lange schreiben wollte, den Besuch zu machen, den man schon so lange machen wollte. Oder etwas ganz anderes, mit dem Nachbarn mal zu sprechen, der so krank ist. Er setzt uns in Bewegung. Er lässt uns Gottes Stimme deutlicher hören. Und manchmal, wenn wir unsere Bibel lesen, dann sagt, ja, vielleicht hast du einen Satz schon unterstrichen, aber er sagt dir auf einmal etwas aus einer ganz neuen Perspektive. Er öffnet dir die Augen für gerade dieses Wort und auch für das augenblickliche Handeln Gottes. Wie gut, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und nach Jesu Worten sogar ewiglich bei uns bleiben wird, seinen Kindern. Aber es gibt da Unterschiede. Lass ich mich ganz erfüllen, indem ich ihm mehr Raum gebe in mir? Wir wollen ja möglichst viel haben, vielleicht von ihm. Aber er will viel mehr von uns. Viel haben. Er will unser Leben haben. Er will die Herrschaft haben. Er will das Sagen haben. Er will der Steuermann sein. Viele leben ihr Christsein in eigener Regie. Nur in besonderen Fällen. Ja, dann erinnern sie sich an diesen wunderbaren Beistand und Helfer. Meistens sind es Notsituationen. In diesem Fall leidet unser Christsein an Ölmängel. Wir haben ihm nicht genug Raum gegeben, dem Öl des Heiligen Geistes. Was treibt uns eigentlich so an und um täglich? Sind es die Nachrichten? Ist es Corona? Ist es dieses oder jene Sorge, die du dir machst? Die richtige Richtung, wenn wir uns denn schon treiben lassen, steht in Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also wenn schon du dich treiben lässt, dann nicht einfach so, wie wenn man sagt, alles ist egal, sondern hör auf die Impulse, die er gibt. Sie alle haben auch Glaubensaugen. Und sie sehen etwas, was weit über die Gegenwart hinausreicht. Elisabeth nennt dieses ungeborene Kind in Maria, welches Jesus ist, vorausschauend ihren Herrn. Ist euch das aufgefallen? 30 Jahre später werden die Leute rätseln, wer Jesus ist. Selbst die frommen Pharisäer haben so ihre Theorien. Wer ist Jesus? Wer bist du? Und sie versuchen ihn mit Wunderzeichen herauszulocken aus der Reserve. Und da sie ihre Herzen für Gott verschlossen haben, sind sie blind für dieses große Gottesgeschenk in seinem Sohn. Leider ist das bei vielen Menschen bis heute so. Und wenn du redest, dann ist das wie bei den Blinden. Es kommt nichts an, wenn du von Farben sprichst. Er kann sich das nicht vorstellen. Aber für Elisabeth und für Zacharias war das keine Frage. Zacharias später im Kapitel in seinem Lobpreis nennt er dieses Kind bereits seinen Herrn, vor dessen Angesicht sein Sohn Johannes der Täufer hergehen wird. Es steht im gleichen Kapitel im Vers 76. Woher wussten die Menschen das lange Zeit, bevor Jesu vollmächtiges Auftreten eigentlich die Antwort gab? Und darum hat Jesus, wisst ihr, wem er unter anderem gesagt hat, wer er ist? Einer etwas zweifelhaften Frau am Jakobsbrunnen, die Wasser schöpfte, wenn alle anderen nicht kamen, um nicht gesehen zu werden. Ich bin's, der mit dir redet. Sie sagt, der wird kommen, der ist uns verheißen. Und er sagt, ich bin's, der mit dir redet. Die anderen hatten die Wunder gesehen, hatten ihn predigen hören, hatten das Wort erlebt und seine Liebe. Sie hätten es wissen müssen. Diese Menschen hier, Adventsmenschen habe ich sie genannt, sie wussten es durch ihre Lebensverbindung mit Gottes Heiligem Geist. Und dadurch dürfen auch wir immer wieder Gottes Herzschlag spüren. Damals war er auf den Menschen. Jetzt ist er sogar in uns. Du und ich, wir sind Tempel Gottes. Durch seinen Geist. Und dafür musst du dir Zeit nehmen. Es geht nicht mal so schnell. 5 Minuten ein Stoßgebet. Lieber Gott, mach, dass dieser Tag gut geht oder so. Es braucht schon Zeit. Und wenn wir jemand lieb haben, dann ist er uns wichtig. Dann nehmen wir uns Zeit. Dann lesen wir unsere Bibel. Dann fragen wir ihn nach Antworten, wenn es um das eine oder andere geht. Dann freuen wir uns über sein herrliches Wesen, über seine Liebe, über sein Berühren. Und dann kann er uns die Augen öffnen. Manchmal sind es so Dinge, die wir ganz übersehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei uns in der Garageneinfahrt rechts ist Rasen. Wisst ihr, was da noch rausguckt? Gänseblümchen. Die sind ganz mutig. Es ist fast Frost, aber es war sogar Schnee, als wir losfuhren heute. Es schneite. Ja. Hab's auch nicht geglaubt, aber es war weiß. Ich hab Gott sei Dank Winterreifen. Ja, Überraschungen gibt's immer wieder. Er will uns die Augen öffnen, manchmal für so Kleinigkeiten. Eins muss ich ja noch erzählen, das war spannend. Ich fütter die Vögel morgens. Eigentlich, wenn es hell wird, aber heute war es halb dunkel noch. Aber meine Amsel sah schon da, einen halben Meter von mir, und lockte irgendwelche anderen. Ich sag, ich muss ein bisschen warten, ich mach das. Schön, dass du so früh da bist. Grüßt das meiste. Ist so. Das sind manchmal so kleine Fingerzeige Gottes, ich hab dich lieb. Ich kann mich darüber freuen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sind so Kleinigkeiten. Sein wunderbares Handeln unter uns. Manchmal ist es so ein Wort, das er dir zuschiebt ins Herz und du wirst richtig glücklich. Du weißt, das, was wir gesungen haben, er ist wirklich da. Er liebt mich, er ist bei mir und er bleibt auch bei mir. Und so bekommen sie alle fünftens große Freude ins Herz, Gott zu loben. Ist übrigens die Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes, Gott und seinen Sohn Jesus Christus groß zu machen. Er zeigt uns das Wesen Gottes, Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Gnade. Und auch wir sollen seinen Namen groß machen, sein wunderbares Wesen preisen immer wieder. Wir halten uns so die Dankbarkeit. Vieles ist so selbstverständlich geworden. Wir meinen sogar Ansprüche zu haben. Machen wir seine großen Taten überall bekannt. Die in deinem persönlichen Leben, ist immer so praktisch, wenn man mal ins Krankenhaus kommt, der Bittennachbar kann nicht weglaufen und irgendwie kommt man ins Gespräch. Nicht, dass ich euch ins Krankenhaus schicken will. Nicht, dass ich so unbedingt dahin möchte. Meine Frau hat da mehr Beziehung zu. Sie war Krankenschwester. Ich sehe das lieber von außen. Aber manchmal ist es doch anders. Manchmal haben Menschen Probleme. Und sie sind deine Nachbarn. Nicht, dass du das ausnutzen sollst, aber vielleicht ist so ein liebes Wort mal ganz schön und sie hören zu und daraus wird mehr. Machen wir es bekannt. Und Gottes Geist will uns dazu immer wieder neu motivieren, anstoßen. Er möchte, dass unsere Freude am Herrn bleibt. Durch Dankbarkeit erhalten wird, dass wir uns erinnern. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du ein bisschen nachdenkst, fällt dir bestimmt was ein. Wir haben ihm so viel zu verdanken. Und diese Freude am Herrn hält dann auch die Liebe am Brennen in unserem Herzen. Zum Herrn selbst und zum Nächsten. Ein Chorus ist mir eingefallen, der das ausdrückt. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist würdig, du allein bist heilig, du allein bist vollkommen, gut zu mir. Er ist schon ein bisschen älter. Vielleicht kennen ihn einige. Wir halten fest, Freude gehört zu unserem Gott und zum Himmel. Und wir als seine Kinder dürfen diese Freude weitergeben, verbreiten. Wenn die himmlischen Heerscharen Gott preisen, dann tun sie das mit großer Freude und unbeschreiblichem Jubel. Und jedes Mal, wenn so ein Mensch durchbricht aus dem alten Leben in dieser Welt und hineingeboren wird ins Reich Gottes, dann wird oben ein Fest gefeiert, so sagt es Jesus. Und dieser Jubel gilt Christus, unserem Erlöser, aber er gilt auch den Erlösten. Sie freuen sich. Unser Gott freut sich über jeden, der in seine Familie hineingeboren wird. Und der ganze Himmel freut sich mit Lukas 15,7. Ist nicht meine Erfindung, sondern eine Aussage Jesu. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Dafür lasst uns beten, Zeugnis ablegen, damit sie im Himmel oft ein Fest feiern können und Anlass haben, sich zu freuen. Und freu dich mit. Es ist so schön, wenn ein Mensch nach Hause kommt, nach Hause zu Gott, seinem Vater. Wenn er erkennt, das ist mein Schöpfer, aber es ist auch mein Vater. Er hat mich wirklich lieb. Er hat alles dran gesetzt, damit ich ewig bei ihm sein kann. Und deshalb gehört die Freude, und das ist mein letzter Punkt, zu uns, seinen Kindern. Der Satan möchte uns gerne vorführen als so komische, traurige Gestalten und Kopfhänger. Aber lassen wir uns nicht beirren, nicht entmutigen. Sicher gibt es auch in unserem Leben Augenblicke der Traurigkeit. Aber die Grundstimmung darf die Freude am Herrn sein. Und diese Freude, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lässt uns überwinden, lässt uns Hoffnung haben, lässt uns vertrauen, auch wenn wir im Moment vielleicht, wie ich vorhin, in einer Sackgasse stehe und dieses Haus, obwohl es irgendwie in der Nähe sein muss, nicht gesehen habe. Man kann immer noch beten und dann findet man den Weg. Wir sind übrigens die Einzigen, die dauerhaft Grund zur Freude haben. Weißt du warum? Gott ist bei uns alle Tage. Jeden Augenblick. Er ist hier. Er ist nachher bei dir. Wenn du in der Küche irgendwas brutzelst oder mixt, er ist immer da. Ich finde das so schön. Von allen Seiten haben wir auch schon heute gehört, umgibst du mich, hältst deine Hand unter mir, über mir und seitlich auch noch. Ist das nicht schön? Ja, deshalb ein paar Gründe für Freude am Herrn. Ich will sie uns ins Gedächtnis rufen. Es sind nicht alle, aber ich habe ein paar aufgeschrieben. Erstens, wir haben einen lebendigen und allmächtigen Gott, einen, der sogar unsere Sorgen haben will. Er will das schon. Er nimmt sie. Er hilft dir sogar, sie zu bewältigen. Zweitens, wir haben in Jesus eine lebendige Hoffnung, die wir niemals begraben müssen, denn er ist auferstanden. Das ändert die Blickrichtung. Wenn die Umstände uns versuchen runterzuziehen, wissen wir, er ist da und er hat einen Weg. Ich darf ihn fragen. Drittens, wir haben eine herrliche Zukunft. Die lohnt sich. Ist keine Seifenblase, ist kein Traum, kein Luftschloss, sondern das ewige Leben. Gemeinschaft bei Gott in Herrlichkeit. Und jetzt schon einen, der immer mich begleitet. Ich bin nie ganz allein. Viertens, seine Zusagen sind gewiss. Sie werden alle eintreffen. Gott hält Wort. Wer sich im Glauben Jesus anvertraut, hat ewiges Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Und auch in unserem Text hier bejubelt die Elisabeth die herrliche Erfüllung von Gottes Verheißung in Jesus. Sie sagt zu Maria, Vers 45, und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was vom Herrn zu ihr geredet ist. Sie spricht von Maria. Und so dürfen wir uns mitfreuen und uns neu von Gottes Geist entzünden lassen. Johannes beschreibt das im ersten Brief, Kapitel 1, 3 und 4. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, weil wir Langeweile haben. Nein, da steht, damit eure Freude vollkommen ist. Hier wird deutlich, vollkommene Freude kommt aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und mit seinen Kindern. Wie ist das, wenn du in Urlaub gefahren bist? Freust dich wieder auf die Gesichter, die du schon lange kennst in der Gemeinde? Oder sagst du, ach ja, ganz gut mal andere Gesichter? Mag ja alles sein, aber wir brauchen einander. Und der Herr will uns verbinden zu einer Einheit. Und zwar mit ihm. Er ist dabei. Und die Gemeinde besteht nicht nur aus uns, auch nicht nur aus uns alleine, sondern aus allen zusammen und unserem wunderbaren Herrn. Es reicht nicht, diese Wahrheit nur zu kennen. Wir müssen sie anwenden. Wir müssen sie leben. Und entscheidend ist, dass in dieser Adventszeit wir uns von Gottes Geist neu Mut machen lassen, diese Freude mit seiner Hilfe auszuleben. Aus uns alleine können wir das nicht. Wir haben manchmal so Ladehemmung mit Freude, ja? Die Gesichtszüge gehorchen nicht so ganz. Eigentlich haben wir Grund, dankbar zu sein, aber wir sehen immer auf das, was macht die Schlagzeilen, die negativen Berichte. Und daran haben wir uns ein bisschen gewöhnt. Und wir müssen umschalten. Und das will der Herr bei uns erreichen. So wird unser Leben zu einem Adventslicht, das doch dann andere auch ansteckt und ihnen Hoffnung gibt. Dazu segne euch alle und mich auch und der Herr in dieser Adventszeit. Das wünsche ich uns. Amen.